Tja, ist doch gut, dass wir einander haben. Darum geht's auch in dem Text heute. Ja, wie leben wir als Christen? Und wie gehen wir Christen miteinander um? Ich denke, das sind keine nebensächlichen Fragen, sondern Fragen nach der Wirkung des Heiligen Geistes oder, wie Paulus es sagt, nach dem Wandel im Geist. Und diese Frage, die Frage nach dem Wandel im Geist, ist eine ganz aktuelle Frage. Und es gibt in den Gemeinden ganz unterschiedliche Ansichten darüber, wann denn nun der Heilige Geist am Werk sei und wann nicht. In der Urgemeinde war diese Frage auch aktuell. Und Paulus beschäftigt sich damit in seinem Brief an die Gemeinden in Galatien. Das war ein Gebiet in der heutigen Türkei, so etwa rund um Ankara. Und aus diesem Brief ist der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext entnommen. Und ich lese uns, ein bisschen schwer jetzt, Galater 5, 25 bis 26 und dann Kapitel 6, 1 bis 3 und 7 bis 10. Also Galater 5, 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Jetzt geht's weiter mit Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Und wir danken dir, Herr, für dein Wort und wir bitten dich, dass du es uns selbst auslegst. Danke. Amen. Tja, der erste Vers des Predigttextes, der kann so etwas wie eine Überschrift über das Ganze sein. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das heißt ja, du hast das neue Leben in Jesus Christus, einschließlich der Auferstehungskraft. Nun lebe auch darin. Thema also soll sein, in der Spur des Heiligen Geistes bleiben. Wenn wir das tun, dann hat das drei praktische Konsequenzen. Es gilt nämlich, auf eigene Ehre zu verzichten, Lasten gemeinsam zu tragen und drittens gegebene Chancen zu nutzen. Zum ersten auf eigene Lasten, auf eigene Ehre verzichten. Was wir als Christen sind, das müssen wir auch entschlossen ergreifen. Wir werden ja nicht in ein neues Leben gezwungen. Wir können und werden immer noch sündigen, aber wir müssen es nicht. In Vers 16 vor unserem Predigttext, da fordert Paulus auf, wandelt im Geist. Das Wort, das da im griechischen Urtext für wandeln benutzt wird, ist ursprünglich ein militärisches Wort und meint das Einhalten der Marschordnung. Bedeutet also in der Spur bleiben. Es geht um die Disziplin, mit der man die Richtung einhält. Dass die manchmal fehlt, ist jedem von uns schon passiert. Aber wir wissen um diese Notwendigkeit, oder? Spur halten in einem Leben, das sich ganz an Jesus Christus orientiert, am Geist, also neues Leben ist, und nicht am Fleisch, das heißt an dem alten, sündigen Menschen, von dem Luther ja mal gesagt hat, der alte Adam, das Biest, kann schwimmen. Wir wissen das doch alles, oder? Ja, und warum ist es dann so wichtig, dass wir uns erinnern lassen? Kritiker des Evangeliums sagen ja immer wieder, Wer nicht an das eigene Vermögen des Menschen appelliere und ihn ansporne zu tun, was in ihm ist, der verführe ihn letztlich dazu, sich ganz einfach auf die Gnade zu verlassen, die schon alles in Ordnung bringen werde. Und dann behaupten sie, wirken könne hier nur eine Ethik, die vom Glauben an das Gute im Menschen ausgehe. Und da muss man eigentlich sofort fragen, in welchem Menschen? Paulus hat ja mal gesagt, sie sind allzumal Sünder. Und an diesen Menschen, an den Sünder, da ergeht doch das Gesetz. Was bringt denn da ein Appell? Übrigens, das Neue Testament sagt ja auch gar nicht, dass der Mensch nichts tun könne oder solle. In unserem Text gibt es eine solche Aufforderung doch auch. Aber sie ergeht an den mit Gott versöhnten Menschen, nicht an den Unversöhnten. Nicht an den alten Menschen, da heißt es ja oft den Menschen des Fleisches, sondern an den gerechtfertigten Menschen, an den des Geistes. Allerdings kann er ja selbst nichts dafür, dass er so ist. Und deshalb sind solche Aufforderungen ja auch nötig. Da, wo wir jetzt sind, auf der anderen Seite des Abgrundes, der uns von Gott trennt, da sollen wir leben, wandeln und säen. Kurz vor unserem Text hat Paulus von den Früchten des Geistes gesprochen, in Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Solche Früchte, die sieht man, die wachsen sichtbar. Und jetzt erklärt Paulus, was das bedeuten könnte, in der Spur des Heiligen Geistes zu leben. Ja, was stört die Gemeinschaft mit anderen, wo auch immer? Unser Geltungstrieb zum Beispiel und unsere Eitelkeit. Man hört gerne ein Lob. Man drängt sich auch ganz gerne in den Vordergrund. Man tut Dinge, die, ich sag mal, Punkte einbringen. Man achtet darauf, dass andere auch sehen, was man geschafft hat. Man hat Recht, man reagiert empfindlich, wenn jemand an einem schwache Stellen bemerkt. Geht mir oft so. Man ist zornig, wenn man keinen Erfolg hat und so weiter und so fort. Ich denke, wir kennen das alle und könnten die Aufzählung fortsetzen. Nun würde man ja vielleicht sagen, man müsste sich das einfach mal alles abgewöhnen, auch wenn man eben so ist. Aber ich habe eben den Anfang von Römer 3,23 zitiert. Sie sind allzumal Sünder. Wisst ihr, wie es weitergeht? Ja, und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.
Werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade.
Gut. Mir geht's aber jetzt um das Ermangeln des Ruhmes. Also auch unser, ich sag mal, nicht unser Ruhm, ich sag mal, unser Ansehen bei Gott ist wichtig. Denn ohne das könnte niemand leben. Es ist also nicht unbedingt unser Schade, dass wir uns bemühen, Ehre zu gewinnen. Unser Schade ist, dass wir das an der falschen Stelle und in der falschen Art und Weise tun. Ehre bei Gott, Ansehen bei Gott. Das ist nur möglich dadurch, dass Jesus Christus für uns eintritt. Geschwister, wenn ich vor Gott stehe, dann sieht er doch auf den neben oder hinter oder vor mir stehenden Christus und sagt dann zu mir, ich habe dich lieb und ich habe meine Freude an dir. Ohne Christus wäre das nicht möglich. So sehr, Geschwister, so sehr ehrt uns Gott. Und deshalb sagt Paulus in Vers 3 auch so deutlich, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ansehen bei Gott. Natürlich gibt es auch sowas wie eine gesellschaftliche Werteskala. Aber wenn Gott mich liebt, dann brauche ich mich nicht nach dem Beifall von Menschen auszustrecken. Vor Gott wären wir nichts, wenn Christus nicht wäre. Aber er ist ja da. Für uns da. Und deshalb können wir eigentlich gar nicht höher erhoben werden. Und dann ist auch das Verhältnis zu anderen Menschen ganz anders. Denn die Geltung, die wir durch Christus bekommen, die ist ja nicht gegen den anderen, sondern die ist immer für ihn. Und auf eigene Ehre zu verzichten, hat auch etwas mit Demut zu tun. Und zu solcher Demut, die Jesus uns vorgelebt hat, werden wir an vielen Stellen des Neuen Testamentes aufgerufen. Aber muss ich euch das sagen? Also mir muss ich das sagen. Denn das, was längst nicht klar ist, auch unter Christen nicht klar ist, wird deutlich, wenn man liest, was Paulus den Gemeinden in Galatien, Christen also, einige Verse vorher schreibt, in Vers 15. Da schreibt er, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. So geht's auch manchmal zu in Gemeinden. Deshalb muss man sich das sagen lassen. Also in der Spur des Heiligen Geistes bleiben, heißt erstens auf eigene Ehre verzichten. Eine zweite Konsequenz ist, Lasten gemeinsam tragen. Ich lese nochmal die Verse 1 und 2. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Und dann dieses bekannte Wort, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Bei dem Beispiel, das Paulus hier wählt, geht es darum, dass ein Bruder schuldig geworden und auch dessen überführt ist. Und solch eine Last ist gemeint. Wie das im zwischenmenschlichen Bereich abläuft, das wissen wir ja. So etwa, hast du schon gehört? Weißt du schon? Aber das geht natürlich gar nicht. Das Leben des anderen ist ja Privatsache. Und trotzdem ist das Leben des Bruders nicht Privatsache, in die wir nicht hineinreden dürften. Wir haben da eine brüderliche Pflicht. Der Bruder sollte uns immer ganz wichtig sein, wichtiger als vieles andere. Es gibt da so eine schöne kleine Geschichte, die über einen alten, erfahrenen Bruder erzählt wurde. Der hatte in der Schule gelernt, dass in der Grammatik immer die erste Person ich ist, die zweite du, die dritte er, sie, es, und dann kommt der Plural und so weiter. Die christliche Grammatik, das erkannte er dann im Laufe der Zeit, die christliche Grammatik, die ist ganz anders. Die erste Person ist er, Gott nämlich. Die zweite ist du, der andere, der Nächste. Und erst die dritte Person ist ich. Das heißt, das Ich kommt immer an letzter Stelle. Wir haben also eine brüderliche Pflicht zu helfen. Der Ton liegt dabei auf dem Ausdruck, der im ersten Vers gebraucht wird, mit sanftmütigem Geist. Es geht bei diesem Tragen der Lasten des anderen ganz eindeutig um das Mittragen von Sünde und das Zurechthelfen. Und dazu ist einfach Sanftmut erforderlich. Dazu braucht man viel Liebe. Denn im Schuldigsein entdeckt zu werden, das tut ja weh. Und da kann der Sichere, der Makellose, der mit der weißen Weste, der kann nicht helfen. Dem Sünder zurechthelfen kann nur der Sünder. Und der einzige Seelsorger, der nicht Sünder war, der ist selbst zum Sünder geworden, um uns zu dienen. Er hätte uns sonst nicht helfen können. Natürlich gibt es Fälle, in denen wir nicht helfen können, denn es gilt ja auch, die Grenze der eigenen Vollmacht zu erkennen. Es gibt Lasten, es gibt Belastungen, bei denen eine besondere Vollmacht nötig ist. Grundsätzlich aber sind wir alle zum gegenseitigen Liebesdienst des Lastentragens berufen. Das Liebesgebot ist ein gegenseitiges Dienstgebot. Und ein Leben im Geist führt auch unter die Last des Bruders oder der Schwester. Dieser Satz, einer trage des anderen Last, der spricht am tiefsten aus, wie Seelsorge in der Gemeinde praktiziert werden soll. Da ist jemand in seiner Schwachheit angetroffen worden und ein Bruder versucht, ihn wieder zurechtzubringen. Und wie? Indem er die Last dessen, der schuldig geworden ist, zur eigenen Last macht. Und nichts anderes hat Jesus getan. als er sich die Sündenlasten einer ganzen Welt auflud. Er hat deine und meine Sündenlast zu seiner gemacht. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Gesetz Christi? Das Wort Gesetz bekommt dabei einen ganz neuen Sinn. Christus hat sich dorthin gestellt, wo wir Sünder sind, und er trägt unsere Schuld. Anders kann er Sündern nicht helfen. Und der, dem hier im Text zurechtgeholfen werden soll, der darf froh sein, weil ein Bruder priesterlich für ihn eintritt und sich mit unter seine Last stellt. Die Last wird leichter, wenn sich einer mit drunter stellt. Mancher hat ja schon mal gemeint, wenn das so geschieht, da wird die Sünde bagatellisiert, aber das kann nicht sein. Christus hat die Sünde einer Welt das Leben gekostet. Und nicht nur das Leben, sondern er erlebte auch noch die absolute Gottesferne. Und die Tatsache, dass er die Last getragen hat, ermöglicht es uns, einander zu Helfern zu werden. Und das ist das Gesetz Christi. Also in der Spur des Heiligen Geistes bleiben, auf eigene Ehre verzichten, Lasten gemeinsam tragen, eine dritte Konsequenz, gegebene Chancen nutzen. Ich lese die Verse 7 bis 10 nochmal. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. In der Spur des Heiligen Geistes zu bleiben, das bedeutet schließlich Gutes tun und nicht müde werden, es zu tun. Nicht müde zu werden und nicht nachzulassen, wie es hier steht, das gehört offensichtlich zu dem, was so zum Christen dazugehört. So vorübergehende Spitzenleistungen, die schafft ja wohl fast jeder, aber hier geht es um Durchhalten, um Ausdauer im Gutes tun. Also nicht nur um ein Strohfeuer, sondern um Dauerbrand. Es geht darum, wie Paulus hier auch sagt, entschlossen zu säen. Allerdings muss man wissen, auf welchen Boden man sät. Und Vers 8 beschreibt diese beiden Möglichkeiten. Der Boden kann Fleisch sein oder Geist. Und das Ergebnis ist entweder Verderben oder ewiges Leben. Es gibt nur dieses entweder oder. Und deshalb auch der deutliche Hinweis, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ähnlich finden wir das an vielen anderen Stellen im Neuen Testament. In Korinther 15,33 sagt Paulus zum Beispiel, lasst euch nicht verführen. Und in Jakobus 1,16 haben wir gerade im Bibelgesprächskreis gelesen, da heißt es ebenfalls, irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Und an allen drei Stellen steht im Griechischen dasselbe Verb. Gemeint ist also, macht euch nichts vor, täuscht euch nicht über das, was ich euch sage, nehmt meine Worte nicht leicht. Und darauf folgt nun, Gott lässt sich nicht spotten. Klingt ja eigentlich ein bisschen scharf, wenn man das Gläubigen sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Die wissen das doch. Wie könnte denn ein Christ auf die Idee kommen, Gott zu verspotten? Das passiert so sicher nicht, aber ein Christ kann Gott wohl indirekt verspotten. Durch seine ganze Lebensweise etwa, dadurch, dass er, wie Paulus das nennt, fleischlich lebt. Gott ist ein heiliger Gott, der eine ausschließlich fleischliche Lebensweise bei denen, die Christen sein wollen, bestimmt sehr ernst nimmt. Und deshalb auch diese eben genannte einzige Alternative, ewiges Verderben oder ewiges Leben. Das ist das, was Paulus hier mit Ernte meint. Wer also entschlossen in der Spur des Heiligen Geistes bleibt, der lebt auch heute schon auf das ewige Leben hin. Leben im Heiligen Geist ist sowas wie Anbruch des Kommenden. Und das Leben des Christen ist auf diese Zukunft hin angelegt. Nochmal Vers 10. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Solange wir noch Zeit haben, solange es noch möglich ist, solange die Kraft noch reicht, solange lasst uns Gutes tun. Und zwar an jedermann. Besonders aber an Glaubensgeschwistern oder, wie es hier wörtlich heißt, an Hausgenossen des Glaubens. Ich denke, die Liebe wendet sich immer dem Nächstliegenden zu und der Nächste kann heute dieser und morgen jener sein. Grundsätzlich sind wir also das Gute allen Menschen schuldig. Dass Glaubensgeschwister dabei eine besondere Stellung einnehmen, ist eigentlich klar. Denn das Gebot der Nächstenliebe erhält im Neuen Testament in besonderer Weise auch die Gestalt der Bruderliebe. Bleiben wir also in der Spur des Heiligen Geistes, so wird das, was wir säen, zu einer guten Ernte heranreifen. Und nicht nachlassen, sagt Paulus. Ihr wisst doch, was daraus werden soll. Paulus fordert uns auf zu einem Wandel im Geist, zu einem aus der Gemeinschaft mit Christus veränderten Leben. Wir nennen uns ja sogar Christusgemeinschaft. Wenn wir wirklich Christusgemeinschaft, also Gemeinschaft mit Christus haben, wenn Christus nicht nur den Sonntag, sondern auch unseren Alltag, wenn er unser Leben bestimmt, dann sind und bleiben wir auch in der Spur des Heiligen Geistes. Und dann werden wir auch ans Ziel kommen. Und das wünschen und erbitten wir doch alle. Gott helfe uns dazu. Amen.